Die alle Leute hätte gesehen, dass lauter war Ski. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Frühlingsanfang, Frühlingserwachen, ja, ist schön. Heute ist wieder grau. Und wie ich so geguckt habe, was für heute für eine Predigttext dran ist, habe ich gesagt, dunkelgrau. Schwarz. Ja, so ist das. Ihr kennt das bestimmt. Da kommt einer an und sagt euch genau das, was ihr eigentlich gar nicht hören wollt. Und noch schlimmer, der hat sogar recht. Und das passiert nicht nur einmal, sondern schlagmäßig, wenn ihr dem begegnet oder wenn ihr den fragt, sagt er euch genau das, was ihr eigentlich gar nicht hören wollt. Und wir hören von einem heute Morgen, der genau so unterwegs war. Das war also, man könnte sagen, starker Tobak. Oder man könnte sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Oder wie es hier in der Überschrift heißt, Last und Lust im Dienst für Gott. Last und Lust. Hört sich fast gleich an. Ist nur ein Buchstabe ausgetauscht und schon hat das Wort eine ganz andere Bedeutung. Last und Lust. Also, wo ich Lust dran habe, das ist mir keine Last. Und was mir eine Last ist, dazu habe ich keine Lust. Ihr kennt das alle, oder? Lustlosigkeit. Da kommt dann bald Verzweiflung auf, Frustration, Selbstmitleid. Heute sagt man Burnout. Und unser Freund Jeremia stand vor einem Burnout, könnte man sagen. Vielen Dank für das Stichwort. Der hatte, wie sagt man so schön, den Kanal gestrichen voll. Dem stand's Oberkante, Unterlippe. Der hatte keinen Bock mehr. Aber zum Text. Erster Teil des Textes. Jeremia legt da los. Du hast mich verführt, Herr. Ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spottet man immer über mich. Alle lachen mich aus. Denn so oft ich in deinem Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangen. Verbrechen muss ich rufen. Unterdrückung. Und das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein. Tag für Tag. Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Inneren wie Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Ich kann es nicht. Viele höre ich tuscheln. Sie nennen mich schon Schrecken überall. Die einen fordern, verklagt ihn. Ja, wir wollen ihn anzeigen, sagen die anderen. Oder sogar meine besten Freunde warten darauf, dass ich mir eine Blöße gebe. Vielleicht bringen wir ihn dann damit zum Schweigen. Jeremia ist an dem Punkt angelangt, wo er nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Wenn selbst die besten Freunde sich überlegen, wie sie ihm an Karren fahren können, dann ist das schon Matthäi am Letzten. Aber weiter im Text. Nächstes Bild bitte. Doch du, Herr, stehst mir bei. Du bist mein mächtiger Beschützer. Deshalb kommen meine Verfolger zu Fall. Sie richten nichts aus. Ihre Pläne misslingen und sie müssen sich auslachen lassen. Diese Schande bleibt für immer an ihnen hängen. Du Herr der ganzen Welt, du kennst alle, die dir Treue halten. Du prüfst sie auf Herz und Nieren. Lass mich sehen, wie du meinen Feinden heimzahlst, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er errettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Jeremias Blickweise wandelt sich. Er blickt weg von seinem Ungemach, möchte ich mal sagen, auf Gott zu. Und erkennt, ja, Herr, du bist bei mir. Das ist das, worauf es ankommt. Aber in Jeremia schwelt noch ein innerer Groll. Er sagt, Herr, ich möchte gerne erleben, wie du mit denen so verfährst, wie sie mit mir verfahren sind. Man merkt die Ambivalenz, den Zwiespalt, in dem Jeremia steckt, wie er unterwegs ist. Und bitte, drittes Bild. Und Jeremia setzt da noch einen drauf. Und da muss ich selber schlucken und das muss man sich selber erstmal sacken lassen, was jetzt kommt. Jeremia sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, ausgelöscht der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater mit der Nachricht erfreute, ein Junge ist, du hast einen Sohn bekommen. Ausgelöscht soll jeder Tag sein, wie die Städte, die der Herr ohne Erbarmen zerstörte. Am Morgen soll er voll Klagen, am Mittag voll Kriegslärm, weil er mich mit Sterben nicht sterben ließ im Mutterleib. Meine Mutter wäre mir dann zum Grab geworden, sie wäre für immer schwanger geblieben. Warum musste ich den Mutterschoß verlassen, um nichts als Elend und Kummer zu erleben und in Schande zu enden? Wenn man gedacht hat, wie tief geht's nach unten, dann ist das hier wohl die letzte Stufe. Wenn einer den Tag verflucht, an dem er geboren wurde, wenn einer den verflucht, der die Freudenbotschaft an seinen Vater überbrachte, jawohl, es ist, du kriegst einen Sohn, nach damaligem Maßstab und auch heute noch, der Stammhalter, klasse. Aber Jeremia ist durch. Er ist fertig mit der Welt. Jeremia sagt, ich kann nicht mehr. Natürlich muss man Jeremia verstehen lernen. Und das wollen wir heute Morgen miteinander versuchen. Wie ist er überhaupt in den Schlamassel reingekommen? Er hat es schon angedeutet. Es wird uns auch berichtet, und zwar etwas weiter vorne in Jeremia. Jeremia Kapitel 1. Der Herr sagte zu mir, schon ehe ich dich ins Leben rief, hatte ich einen Plan mit dir. Als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab, ach mein Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin zu jung. Und der Herr antwortete mir, sag nicht, du bist zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage, hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich beschützen. Ich, der Herr, sage es. Mit diesen Worten hat Gott Jeremia deutlich gemacht, pass mal auf, mein Bruder, du, dich kenne ich schon, bevor du überhaupt gedacht wurdest. Und ich wusste schon, bevor du überhaupt geboren wurdest, was ich mit dir vorhatte. Für Jeremia gab es anscheinend kein Entrinnen. Gott hatte ihn für sich vereinnahmt. Aber Gott hat ihm auch gleich am Anfang diese starke Zusage mitgegeben, ich bin bei dir und beschütze dich. Wie kommt Jeremia trotzdem dahin, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist genug. In Kapitel 5 führt Jeremia ein interessantes Zwiegespräch mit Gott. Der Herr sagt zu Jeremia, geh durch die Straßen Jerusalems, oder er verallgemeinert das, Gott sagt, geht durch die Straßen Jerusalems und macht eure Augen auf. Seht euch auf allen Plätzen um. Wenn ihr dort nur einen einzigen findet, der das Rechte tut, auf den man sich verlassen kann, dann werde ich die Schuld der ganzen Stadt vergeben. Aber wenn in Jerusalem jemand bei meinem Namen schwört, dann ist es bestimmt ein Meineid. Jeremia antwortet, doch dir, Herr, kommt es auf Treue und Zuverlässigkeit an. Du hast dieses Volk geschlagen, aber es hat sich nichts daraus gemacht. Du hast es fast vernichtet, aber es wollte nicht daraus lernen. Sie blieben bei ihrem Starrsinn und weigerten sich, zu dir umzukehren. Ich hatte gedacht, gewiss sind es nur die einfachen Leute, die so handeln, die so verkehrt denken, weil sie nicht wissen, was der Herr verlangt und was in seinen Augen recht ist. Ich muss die Gebildeten ansprechen, die werden es bestimmt wissen. Aber gerade sie haben Gott den Gehorsam aufgekündigt und von ihm sich losgerissen, als wären seine Gebote nur eine lästige Fessel. Jeremia musste schon sehr früh erkennen im Zwiegespräch mit Gott, dass es mit seinem Volk, und zwar von oben nach unten, nicht zum Besten steht. Gott hat ihm klargemacht, der Fisch stinkt vom Kopf, wie man so schön sagt. Gott macht Jeremia deutlich, also dieses Volk, da läuft's nicht. Die haben keinen Plan. Und in diese Situation wurde Jeremia geschickt von Gott, ganz bewusst. Sagt Jeremia, mein Gutster, du musst hier dagegen halten. Das wird schwer, aber ich bin bei dir. Ich will uns direkt vor und hinter der Stelle, die wir vorhin gesehen haben, mal so ein bisschen auch nochmal ein Schlaglicht drauf werfen, dass wir begreifen, in welchem Schlamassel Jeremia eigentlich drin steckt. Und wie sich das Volk Gottes da reingeritten hat und immer tiefer reinreitet. Ich blätter jetzt einfach nur eine Seite um. Kapitel 19. Wir waren Kapitel 20, jetzt Kapitel 19. Da gebraucht Gott das Bild eines Kruges. Er sagt, Jeremia, geh zum Töpfer, lass dir einen schönen Krug machen. Und dann mach ihn kaputt. Und beerdige ihn in so einem Tal der Scherben. Vielleicht kommt daher das Wort Scherbengericht. Es gab da wohl einen Platz, wo unnütze Krüge, die nicht mehr zu retten waren, vor Stadttor rausgekippt. Weg. Braucht keiner mehr. Und Jeremia sagt zum Volk, Gott sagt hier, dann zerschlage den Krug und sage zu ihnen, der Herr der Welt lässt euch sagen, ich zerschlage dieses Volk und diese Stadt, wie man Tongeschirr zerschlägt, dass man nicht wieder heil machen kann. Sogar im Tophet wird man die Toten begraben, weil es sonst nirgendwo Platz gibt. Das war wohl der Ort vor der Stadt, wo die unnützen Sachen hin, die Müllhalde quasi. Die Toten kommen auf die Müllhalde, weil es so viel von denen gibt. Die Häuser in Jerusalem, die Häuser der Könige von Juda, alle Häuser, auf deren Dächer man zu Ehren der Gestirne Weihrauch verbrannt und andere Götter und Trankopfer dargebracht hat, alle diese Häuser sollen unrein werden, wie der Platz Tophet. Unreine Krüge, die nicht mehr zu gebrauchen waren, wurden vernichtet vor der Stadt, wo quasi der Müll hinkam. Unrein. Und Gott sagt, das soll mit all denen passieren, die mir abtrünnig geworden sind, die mir die Treue nicht halten. Natürlich, wenn einer kommt und sagt, du hast Riesenhaufen Mist gebaut, jetzt geht's dir an den Kragen, dann sagt er, warte mal, woher weißt du das denn? Und du bist der Einzige, der sagt, also hoppla, mal vorsichtig. Als Jeremia davon zurückkam in die Stadt, jetzt brauchen wir gleich das Bild, der Herr der Welt, der Gott hier Israel, sagt, ich bringe über die Stadt Jerusalem und ihre umliegenden Orte all das Unglück, was ich ihnen angedroht habe, denn sie haben sich hartnäckig geweigert, auf meine Worte zu hören. Also nochmal, wer nicht umkehrt, wer Gott nicht die Treue hält, der wird mit Unglück übergossen, sagt Gott. Der Priester Paschur, hoppla, Priester, also einer, der eigentlich für Gott und mit Gott unterwegs war, der Sohn Immers, der war damals Oberaufseher am Tempel, als er den Propheten Jeremia so reden hörte, gab er den Befehl, ihn festzunehmen und in den Block einzuschließen. Kann man das Bild mal kurz haben? Ja. Das ist ein Abbild, das ist ein Bildnis, was aus Nordkorea stammt. Nordvietnam stammt. Da sieht man zwei nebeneinander in den Block gespannt. Das heißt, die Füße waren eingeklemmt, der konnte nicht weg. Und das hat man mit Jeremia gemacht. Den hat man abkassiert, wenn du so einen Unsinn erzählst, ab in den Block. Können wir nicht gebrauchen, schlechte Nachrichten wollen wir nicht hören. Übrigens, Paulus ist das auch passiert, gell? Kommen wir vielleicht später noch drauf. So ist Jeremia ergangen. Er hat ja nur das gemacht, was Gott zu ihm gesagt hat. Block. Er bleibt allerdings nur für eine Nacht. Und wie er am Morgen von demselben, der ihn eingesperrt hat, von dem Oberaufseher, da sagt er zu dem Oberaufseher auch noch das richtige Wort. Pass mal auf. Du kriegst einen anderen Namen. Du heißt nicht mehr Paschur, sondern Schrecken überall. Und er sagt, mein lieber Freund, du und deine Leute, ihr werdet in Gefangenschaft gehen und du wirst sehen, wie deine Leute in Gefangenschaft sterben und du wirst auch in Gefangenschaft sterben. Also das Gericht, was über ganz Israel oder Juda ausgesprochen wird, gilt auch für den Einzelnen. Wer sich gegen Gott auflehnt, der wird überfahren. Der hat keine Chance. Und so war Jeremia ständig unterwegs. Versteht? Er hat ständig den Leuten vorhalten müssen im Auftrag Gottes, was sie für einen Unsinn machen, dass sie nicht nach Gottes Plan leben, dass sie gegen Gottes Gebot verstoßen, dass sie nach allem fragen, aber nicht nach Gott. So war Jeremia unterwegs. Er muss ihnen das sagen und auch im nächsten Kapitel, Kapitel 21. König Zedekia schickte Paschur, den Sohn Maljakas und den Priester Zephania und den Sohn Messeias zu Jeremia und ließ ihn sagen, du weißt, dass Nebukadnezar, der König von Babylon, den Kampf gegen uns eröffnet hat. Frage doch den Herrn, was geschehen wird, ob er vielleicht ein Wunder tut, wie in alten Zeiten und Nebukadnezar zum Abzug zwingt. Anscheinend hat man sich doch im hinteren Kämmerlein da erinnert, da war doch was. Gott hat doch immer geholfen und da gab es doch auch Propheten, die wussten, was Gott zu sagen hat. Fragen wir doch mal den. Den, den sie quasi vorher in den Block gespannt hatten, den wollen sie jetzt fragen, was denn Gott von ihnen will, was er für eine Zukunft für sein Volk hat. Hoppla. Aber so sind die Menschen. Geht einem ja oft selbst so. Man fragt jemanden, will gern hören, was man gern hören möchte. Und wenn er einem sagt, es ist aber ganz anders, dann sagt man, naja, gut, vergiss es. Und das passiert hier auch. Aber Jeremia erhielt vom Herrn den Auftrag, der Herr, der Gott Israel, sagt, das Heer des Königs von Babylon hat euch eingeschlossen. Noch versuchen eure Truppen, den Angreifern außerhalb der Mauern Widerstand zu leisten. Aber ich werde dafür sorgen, ich werde dafür sorgen, dass sie sich in das Innere der Stadt zurückziehen müssen. Denn ich selbst kämpfe gegen euch mit starker Hand und drohend erhobenem Arm. und ihr sollt die ganze Glut meines Zorns zu spüren bekommen. Alles, was in dieser Stadt lebt, Mensch, Vieh, wird von einer verheerenden Pest heimgesucht werden. Danach gebe ich dem König Zedekia von Juda und seinen hohen Beamten und alle Bewohner der Stadt, die bis dahin noch nicht durch Pest, Krieg, Hunger umgekommen sind, in die Gewalt des Nebukadnezars, des Königs von Babylon. Ich, der Herr, sage das. Ich gebe euch in die Gewalt eurer Feinde, die euch töten wollen. Nebukadnezar wird euch mit dem Schwert umbringen, schonungslos, ohne Mitleid und Erbarmen. Den Leuten von Jerusalem aber musste Jeremia im Auftrag des Herrn ausrichten. Der Herr sagt, ich stelle euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Wer in dieser Stadt bleibt, wird durch Hunger oder Pest umkommen oder von den Feinden erschlagen werden. Wer aber die Stadt verlässt und sich den Babyloniern ergibt, wird mit seinem Leben davonkommen. Denn ich bin entschlossen, Unglück über diese Stadt zu bringen und ihr nicht zu helfen. Ich, der Herr, sage das. Da fragt man sich, wie passt das in die heutige Zeit? Wo sind wir? Wo leben wir denn? Für Jeremia war das Realität, die er verkündigen musste. Er hat sogar zum Schluss zu den Leuten gesagt, wenn ihr rausgeht zum Feind vor die Stadt, will ich euch mit dem Leben davonkommen lassen. Das ist doch, wie nennt sich das? Subversive Elemente sind das, oder wie? Heißt das so? Subversive Elemente? Ein Aufruf zur Rebellion gegen die Führungsschicht. Ist klar, dass Jeremia da in die Bredouille gerät, dass er von allen Seiten bedrängt wird, dass er um sein Leben fürchten muss. Und wen wundert es da, dass Jeremia in Depression verfällt? Wen wundert es da, dass Jeremia so am Ende ist? Jeremia ist ein Spielball geworden zwischen Gott und seinem Volk. Ein Stachel im Fleisch seines eigenen Volkes, von Gott wohl platziert. Natürlich hat Jeremia auch Freudennachricht zu verkündigen. Das ist ein Kapitel weiter hinten, Kapitel 31. Da sagt er, jawohl, Gott hat gesagt, ich will den Rest wieder sammeln, aufbauen, mehren, es wird alles blühen, die Felder werden wieder bestellt werden. Also es kann sich auch zum Guten wenden, wenn ihr euch zu mir wendet. Wendet euch zu mir. Das ist immer wieder der dringliche Aufruf Gottes an sein Volk. Wendet euch zu mir, wendet euch ab von allem Unfug, von allem Abgötterei. Wendet euch zu mir. So will ich mich euch zuwenden. Ich will euch retten, ich will euch tragen, ich will euch pflanzen, ich will euch regen. Das ist eigentlich, was Gott will. Beschützen, bewahren, aufbauen. Segen vermehren. Aber wenn sich ein Volk so hartnäckig dagegen stellt, dann hat Gott keine Wahl. Altes Testament ist ein hartes Stück Brot, gell? Habe ich auch gedacht. Und dann habe ich überlegt, wie ist denn so rundherum ergangen? Mose wurde auch gerufen da. Er war neugierig, trat zu dem Busch dahin und er brannte und verbrannte nicht. Und sagt Gott, pass auf, du musst zum Pharao, musst mit ihm reden. Er sagt, ich bin da in Ägypten persona non grata und reden kann ich auch nicht. Ach, weißt du was, sagt Gott, dein Bruder Josua, ihr zwei zusammen, ihr macht das schon. Bitte Aaron, Entschuldigung, Dankeschön. Dein Bruder Aaron, genau, Aaron war es. Ihr zwei macht das schon. Und sie haben es dann auch gemacht. Aber Mose hatte mit seinem Volk und der Wanderung auch Spaziergang. Das war mit viel Leid, viel Frustration und auch mit Resignation zum Teil verbunden. Und Mose hat sich auch schuldig gemacht in seinem Dienst. David hat Gott von seinen Schafen weggeholt und hat gesagt, du wirst neuer König Israels. Und David ist das so richtig um die Ohren geflogen. Auch er musste um sein Leben fürchten. Und David hat auch Mist gebaut. Und zwar richtig. Aber David ist wie Mose immer mit seinem Herrn verbunden geblieben, aufs Innigste. Er hat tief bereut, das heißt, er ist umgekehrt. Man könnte sagen, ja, schöne Geschichten aus dem Alten Testament, klar, wunderbar. Ich habe mich aber gefragt, ist es denn im Neuen Testament besser? Ist da den Leuten besser ergangen? Den einen hat ihn vom Fischernetz weggeholt, hat gesagt, komm Petrus, auf anderes Programm. Nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen fischen. Wirst schon sehen, das klappt. Naja, Petrus, große Klappe, ja, machen wir. Und ich, ach, ich bin der Größte. Ich werde dabei, Ohr abgehauen, ihr kennt die Geschichte. Geht auf Ostern zu. Und wie es hart auf hart kam, stand er da, oh nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Also, Entschuldigung, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Petrus hat bitterlich bereut. Bereut. Ist umgekehrt. Das ist das. Jesus ist wie Jeremia auch jede Menge Ignoranz, Selbstherrlichkeit und Menschen begegnet, denen es darum ging, Macht zu erhalten. Jesus ist das auch passiert, ja. Aber wie Jesus ein leuchtendes Vorbild für uns ist, er hat standgehalten. Von ihm wird gesagt, er hat nie eine Sünde begangen. Und das hört sich immer so an, er hat das nicht gemacht. Nein, die entscheidende Sünde ist Abkehr von Gott. Jesus hat sich nie von seinem Vater abgekehrt. Die zwei, sein Ich und der Vater, sind eins. Und ihr könnt euch also vorstellen, was es Gott gekostet hat, seinen Sohn hinzugeben. Und Jesus hat sehr darunter gelitten. Er hat gesagt, wie lange muss ich mit diesem verkehrten Geschlecht unterwegs sein? Wie lange muss ich mich mit den Menschen noch abgeben, die so verquer denken, die nicht eingeht, dass Gott für sie nur das eine will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Erkenntnis seines Sohnes, dass er die Erlösung gebracht hat. Und hier ist der Bruch zum Alten Testament. Damit Gott nicht uns so mit uns gehen muss, wie er mit Jerusalem umgegangen ist, dem Volk Israel, deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Das ist die Mauer, die er aufgebaut hat. Den Schutzwall für uns. Und das ist das, worauf es ankommt, dass wir uns hinter diesen Schutzwall Jesus flüchten. Dass wir sagen, du Herr, streitest für uns. Du bist für mich in die Bresche getreten. Das ist das, was uns vom Alten Testament unterscheidet. Es sind die gleichen Menschen mit den gleichen Fehlern, genauso selbstherrlich, selbstsüchtig, großmannsüchtig und wie auch immer. Genau dieselben Ignoranten wie eh und je. Nur Jesus ist ob unserer Ignoranz, unserer Selbstherrlichkeit für uns ans Kreuz gegangen. Das ist der Unterschied. Wir dürfen aber lieber Vater sagen. Das ist das, was uns die Geschichte sagt. Paulus schreibt das an Timotheus. Alle Schrift von Gott eingegeben ist wichtig zur Lehre, zur Erkenntnis, zu erkennen, wer man ist und wo man steht. Und worum das, was wir lesen in der Bibel, ob im Alten oder im Neuen Testament, dass das wichtig für uns ist. Wir können daraus lernen. Wir können erkennen, wie groß das Vorrecht ist, unter der Gnade Gottes existieren zu dürfen. Und wie wichtig es ist, anderen Menschen von dieser Gnade Gottes weiterzusagen. Hier geht es nicht um Meinungen. Hier geht es darum, dass Gott einen jeden von uns liebt. Und dass noch viele da draußen rumlaufen, denen wir das zu sagen haben. Dass Gott sie liebt. Dass es auch für uns nicht einfach ist, hat Paulus mehrfach bekannt. In Römer Kapitel 7 sagt er, das ist ein Satz, der mir nie aus dem Gedächtnis gehen wird. Er leidet an sich selbst, an seiner Unvollkommenheit und sagt also, das Gute, was ich eigentlich tun will, kriege ich nicht zustande. Und das Schlechte, das mich von Gott abwenden, das fällt mir in den Schoß, das fällt mir leicht. Also auch ein Paulus hat damit täglich gekämpft, bei seinem Herrn zu bleiben. Ihm war bewusst seine Schwachheit. Ja, unsere Schwachheit darf uns bewusst sein, aber sie darf uns nicht davon abhalten, uns zu unserem Herrn zu halten. Bei ihm zu bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ja. Paulus hat noch was gesagt. Im Philipperbrief schreibt er das. So schaffet nun mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Denn Gott wirkt beides in euch, das Wollen und das Vollbringen zu seiner Herrlichkeit. Ich zitiere frei. Was mich stört an diesem Vers ist nach Luther Furcht. Da ist nicht mit Angst zu tun, sondern da geht es um Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht hat das Volk Israel fehlen lassen, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Andere Götter zu, sie haben woanders Hilfe gesucht. Nein, Gott will uns sagen und Paulus und die ganzen Apostel sagen uns und Jesus an allem voran, wendet euch an Gott, bei ihm ist Hilfe. Und das in Ehrfurcht, im Wissen darum, mit welchem Gott, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Mit dem allmächtigen Schöpfer Himmel und der Erde. Gott stellt sich bei Jeremia immer so vor, ich, der Herr der Welt. Mit diesem Gott haben wir es zu tun, mit diesem Gott sind wir unterwegs. Und was er von uns fordert, ist Ehrfurcht. Ein Wissen, dass wir seiner Gnade bedürfen, dass wir seinen Schutz tagtäglich brauchen. Ein Wissen darum, dass diese Welt noch nicht verloren ist, solange Christen über diese Erde laufen. Weil da noch Menschen da sind, die von dem weitersagen, was sie mit ihrem Gott erlebt haben. Jeremia ist im Ausland, im Exil, in Ägypten gestorben. So habe ich es mal nachgelesen. Wir haben hier auch keine bleibende Stadt, aber wir gehen nicht ins Exil, wir gehen nach Hause. Und das ist das Schöne. Amen.